Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
Ich glaube, ich habe gar nichts. Glaube ich.
Warte mal. Ich auch nicht, außer der Corona-Welle, aber.
Ach ja, die Corona-Welle. Ach doch, zwei Sachen. Also erstens, wir brauchen Sterne.
Oh, ja.
Sterne, 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 Sterne. Also viele von euch haben, ja, was rede ich hier, die ihr uns hört, ihr schon, aber viele, die uns mal gehört haben, haben immer noch nicht begriffen, dass wir einen neuen Feed haben. Das ist so krass, dass die Leute es nicht begreifen. Es ist echt Wahnsinn. Wie dem auch immer sei, wir brauchen Sterne. Also bei ehemals iTunes, wie heißt das jetzt hier, Dingens, diese Podcast-App da, die es da gibt bei Apple.
Ja, Dingens, Apple Dingenscast.
Genau, da brauchen wir Sterne. Also Sterne, 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 viele Sterne brauchen wir da. Das
lässt sich doch einrichten, oder? Also einfach mal hingehen, Sterne verteilen.
Genau. Also alle die ein Apple haben, die haben ja auch eine Apple-ID und dann ist das ja sowieso, ne? So. Und für die anderen ist ja eh wurscht. Die haben damit ja eh nichts zu tun, quasi. Genau, das war das eine und das andere kommt später. Da haben wir noch gar nichts mit, also glaube ich, das ist, oder doch? Wann wird diese Sendung ausgestrahlt? Nächste Woche, ne?
Ja.
Ach guck, dann hätten wir das in der letzten Sendung machen müssen. Dann ist es jetzt auch egal. Weil wir hören uns großartig. Die Sendung, die wir jetzt aufnehmen, wird nämlich schon um 10 Uhr am 22. August ausgestrahlt auf Westküste FM. Tja. Also, das wissen die das dann hören, jetzt auch.
Wohl wahr. Dann fröhliches Frühstück oder so.
Ja.
Zweites Frühstück.
Ich glaube, ich habe es aber auch erst, die haben es, glaube ich, auch erst in der Woche irgendwann verlautbart oder irgendwie so. Naja, ist egal. Ja, gut, dann hat sich das ja auch. Schade. Naja. Nee, dann bleibt es bei den Sternen. Mehr Themen habe ich nicht.
Sehr gut. Ja, ich auch nicht. Ich beobachte so lustig die Inzidenzzahlen und was sie nicht noch alles für lustige Werte heranziehen wollen, um einzuschätzen, wie schlimm es denn nun wirklich ist. Ich denke, was wir festhalten können, egal welchen Wert wir heranziehen, ist, dass es im Moment nicht besser wird.
Tja. Naja. Auch nicht so überraschend. Aber jetzt haben wir wieder so ein trauriges Thema.
Stimmt, wir wollten ja keine traurigen Themen mehr.
Nee.
Zumindest nicht darauf enden. Tja. Was gibt es denn gerade Gutes in der Welt?
Der Herbst
ist vorbei.
Der Herbst ist in Flensburg angekommen.
Ja, hier noch nicht, aber er kündigt sich auf jeden Fall an.
Das ist
immer wieder.
Heute Morgen, als ich zu meinen Eltern ging, also mal wieder durch die halbe Stadt, da habe ich schon das ein oder andere braune Blättlein gesehen. Also.
Die habe ich auch schon gestern gesehen.
Es macht, stimmt mich hoffnungsfroh, muss ich sagen.
Ist allerdings auch relativ früh, oder?
Nee, so warum? Es ist doch schon Mitte August. Wieso was?
Achso, okay, gut.
Das ist doch schon in zwei Wochen September. Dann kann man doch schon mal herbsten. Also ich meine.
Ja.
Also hier
ja,
oben auf jeden Fall.
Ach, da ist ja sowieso alles anders. Ein paar hundert Kilometer und schon ist das Wetter irgendwie.
Ja, tatsächlich ist das Wetter sogar zwischen Kiel und Flensburg komplett anders.
Ui, okay. Andere Windrichtung
wahrscheinlich. Keine Ahnung, irgendwas ist anders. Also weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Irgendwas ist auf jeden Fall anders.
Na gut, dann freuen wir uns fröhlich auf den Herbst und ne? Dann können wir auch einfach in die
Sendung. Ja, lass uns das mal machen.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute zwei Aufnahmen für euch dabei. Einmal zeitlose Klassik mit Albrecht Mayer, Vita Julian Frey, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, die uns Werke für Oboe und Orchester von Wer Mozart bringen. Und wir haben britischen Postpunk für euch dabei, und zwar von der Band Goat Girl. Das Album heißt On All Fours. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Whiskys, und zwar eines Glen Scotia Victoriana in Fassstärke. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen Dank. Wir wollen ja heute ein bisschen über Mozart sprechen und über die Werke oder einige Werke für Oboe und Orchester. Und diesem Thema haben sich angenommen Albrecht Mayer, Vital Julian Frey und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Letztere ist ja ein gern gesehener Gast in dieser Sendung, das wisst ihr ja. Und ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen was über die einzelnen Protagonisten, die so an dieser CD beteiligt waren und die da so ein bisschen rumgespielt haben. Und zwar vor allem Mozart-Dinge gespielt haben. Und da wäre zum einen der schon erwähnte Albrecht Mayer. Der ist klassischer Oboist aus Erlangen. Er ist Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker. Das ist ja nicht irgendwas. Da kann man sich schon mal schön was drauf einbilden. Außerdem ist er als Solist und Kammermusiker international bekannt und hat mit verschiedenen Orchestern und KünstlerInnen zusammengearbeitet. Natürlich bei dem Renommee. Vital Julian Frey ist ein Cembalist aus Genf und er erhielt bereits im Alter von 8 Jahren Unterricht, also wie so oft, ne, früh übt sich, sagt man ja auch immer so schön. Also das stimmt in diesem Fall mal wieder. Er studierte an der Hochschule für Musik in Freiburg und an der Hochschule für Musik und Theater in München und erlegte dort auch das Diplom für Konzert und Solist ab. Die Deutsche Kammerphilharmonie in Bremen kennt ihr, die haben wir nun schon so oft besprochen, wurden 1980 gegründet. Und zwar waren es damals eine Gruppe von MusikerInnen, die haben das Orchester interessanterweise in Frankfurt gegründet und als dann die Stadt Frankfurt nicht länger bereit war oder überhaupt bereit war, die entsprechenden Subventionen sozusagen zu zahlen, damit dieses Orchester existieren konnte, ist man dann nach Bremen gegangen. Bremen hat die MusikerInnen dankend aufgenommen und nun ist man eben die Deutsche Kammerphilharmonie in Bremen und das schon ziemlich lange. Und die MusikerInnen, also die MusikerInnen dieses Orchesters, übernehmen sowohl die finanzielle als auch die künstlerische Leitung. Und es ist heute, das kann man mit Fug und Recht behaupten, eines der renommiertesten Orchester der Welt und ein sehr wichtiges Orchester, nicht nur weltweit, sondern vor allem auch für Bremen, weil sie sich sehr, sehr, sehr engagieren in sozialen Projekten und in Bremen sehr präsent sind, was diese ganzen Geschichten angeht, auch gerade was so Jugendförderung angeht und so. Das ist sehr, 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 sehr umtriebig. Gespielt wird Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, wer war das? Weiß keiner. War erstaunlicherweise ein Komponist der Klassik. Wer hätte das gedacht? Nun, Mozart war erstaunlicherweise auch seit seiner frühesten Kindheit mit erstaunlichen Fähigkeiten ausgestattet. Auch das ist sehr überraschend. Bereits ab seinem 5. Lebensjahr beherrschte er Cembalo und Geige. Und bereits in Kindertagen fing er an zu komponieren, trat vor europäischen Königshäusern auf und begab sich auf große Tourneen. Mit 17 wurde er dann am Salzburger Hof engagiert. 1781 ging er dann nach Wien. Dort blieb er dann auch und in seinen letzten Jahren in Wien komponierte er viele seiner bekanntesten Sinfonien, Konzerte und Opern sowie Teile des Requiems, was zum Zeitpunkt seines frühen Todes im Alter von 35 Jahren aber noch nicht vollendet war. Das ist der Grund, warum da einige Teile von irgendwem anders sind. Ich weiß aber nicht mehr von wem. Irgendein Schüler von ihm.
Ich würde sagen, ja.
Hat das dann zu Ende gebracht. Die Umstände seines Todes sind weitgehend ungewiss und wurden natürlich aufgrund dessen vielfach mythologisiert. Das gehört ja immer ein bisschen dazu. Trotz seines frühen Todes im Alter von 35 Jahren führte er ein rasantes Kompositionstempo und das führte dazu, dass er 600 Werke praktisch in allen Genres seiner Zeit komponierte. Das ist amtlich. Viele dieser Kompositionen gelten als Höhepunkte des symphonischen, Konzertanten, Kammer, Opern oder eben auch Chorrepertoire. Er gilt als einer der größten klassischen Komponisten aller Zeiten und sein Einfluss auf die westliche Musik ist tiefgehend, insbesondere auf Ludwig von Beethoven. Den haben wir ja schon besprochen, ich glaube in der vorletzten Sendung. Sein älterer Kollege Joseph Haydn schrieb einmal, ein solches Talent wird die Nachwelt in 100 Jahren nicht mehr sehen. Nicht schlecht. Und ich glaube, Frau Eichler ist einer der größten Fans, wenn ich das richtig verstanden
habe. Oh, das würde ich nicht sagen. Es gibt so viele unfassbar nerdige Mozart-Fans. Da kann ich mich nicht einreihen. Aber ja, ich kann nicht vertuschen, dass ich ihn unheimlich gerne höre. Mhm. Also wirklich so ziemlich alles. Und man erkennt ihn ja auch so schnell wieder. Mhm. Das ist Wahnsinn. Egal, wer Mozart spielt, dieses verspielte Und selbst was nicht in sich verspielt klingt, es hat immer so eine geniale, weiß ich nicht, luftige Qualität von, ich mache das einfach mal. Ich schreibe das hier mal und es macht mir Spaß, das zu komponieren. Was wahrscheinlich nicht immer der Fall gewesen sein wird. Aber ich muss sagen, auch diese Aufnahme hat mir Spaß gemacht. Ich habe so lange keinen Mozart mehr gehört. Mir ging richtig das Herz auf bei den ersten Tönen. Das lag auch nicht nur an Mozart, das lag definitiv auch an Albrecht Mayer, der nicht nur wirklich handwerklich, technisch perfekt, sondern auch so unheimlich schön spielt. Einfach, was der für einen Ton aus diesem Instrument rausholt. Wahnsinn. Ich habe das von vorne bis hinten wirklich genossen, wirklich bewundert und muss sagen, eins meiner Lieblingsstücke auf dieser Aufnahme ist eindeutig das Ave Verum Corpus, weil diese Melodie auch so hängen bleibt. Ist natürlich, was heißt natürlich, ist vermutlich auch eines der bekannteren Stücke, wobei die alle nicht unbekannt sind. Aber da ist mir wirklich sehr das Herz aufgegangen. Und wie viel Liebe da drin steckt, hört man sowohl der Kammerphilharmonie als auch Albrecht Mayer, hört man das definitiv an. Das ist, als würden die alle, ich weiß es nicht, das aus tiefstem Herzen leben, statt einfach nur zu spielen. Das ist wirklich eine Freude.
Ja, die Leute haben sich ja auf diesem Album zusammengefunden sozusagen und verschiedene Stücke, die Mozart nun im Laufe der Jahre für Oboe geschrieben hat, aufgenommen oder eben auch für dieses Instrument eben arrangiert wurden im Nachhinein. Also du hast ja schon so viel erzählt und ich kann mich dem natürlich in großen Teilen anschließen. Das Spiel von Albrecht Mayer macht auf Anhieb Spaß. Und der feine und klare Klang seiner Oboe macht richtig hübsch Gänsehaut. Das Spiel auf der Oboe ist toll. Und eine Oboe ist wirklich schwer zu spielen. Das ist ein unfassbar schwer zu beherrschendes Instrument. Und wenn man es so meisterhaft wie Albrecht Mayer spielen kann, du meine Güte, das ist schon richtig toll. Und so macht Mozart natürlich auch mal wieder richtig Spaß. Aber auch die Kammerphilharmonie Bremen macht richtig Spaß und passt perfekt zu Albrecht Mayer, zu Mozart und all den ganzen tollen Dingen. Leicht, beschwingt, nicht dick. Also wenn ich irgendwas wirklich nicht aufgeblasen und aufgepumpt hören will, ist es eigentlich gar nichts. Aber Mozart wirklich nicht. Also das muss ich nun wirklich nicht haben. Man hört hier alle Details. Man hört das Klappern der Ventile der Oboe. Und sowas liebe ich ja, sowas mag ich ja total. Aber nicht nur das, man hört alle Instrumente gleichberechtigt und gleichzeitig. Alles von allem hört man, jede einzelne Stimme. Da haben Vital Julian Frey, Albrecht Mayer und die Kammerphilharmonie ganze Arbeit geleistet. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht viel anderes erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist toll produziert, das muss man auch erwähnen, das fällt mir immer wieder bei klassischen Aufnahmen auf. Und wo ich gerade gesagt habe, Vital Julian Frey, mir gefällt das Cembalo so gut, was er spielt, vom Klang her auch. Das klingt so warm und so voll und nicht so spitz in den Höhen wie bei einigen anderen. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und wenn man das dann alles wieder über die berühmt-berüchtigten Kopfhörer hört, dann erwartet einen eine Orchesteraufstellung, die man hört. Man hört einfach ganz klar, welche Instrumente wo sitzen, welche Instrumente wo zuzuordnen sind. Und dann diese Solo-Passagen von Albrecht Mayer. Dieses Glucksen und Klappern der Ventile, was da natürlich dann noch viel mehr im Vordergrund steht. Dieser Glanz im Spiel. Und man hört dann ja natürlich auch noch das Einatmen des Künstlers. Also dieses Spiel, du lieber Himmel, wie diese hohen Töne schweben, das ist ja unglaublich. Das ist ja mit dem Wort schön noch nicht mal ansatzweise richtig beschrieben. Und wie unglaublich toll das produziert ist. Nochmal, man muss es sagen, diese TonmeisterInnen, die beherrschen ihr Handwerk meist wesentlich besser als die KollegInnen des Rock-Pop-Genres. Nun kann man das natürlich nicht ganz vergleichen, das hinkt natürlich ein bisschen, das weiß ich schon. Aber ich finde, dass das meistens zu 99 oder zu 90% besser ist als das, was mit Rock-Pop manchmal so angeboten wird. So. Ich finde es teilweise atemberaubend. Ich habe das schon bei Brahms gemerkt, aber hier merke ich es auch wieder. Das ist wirklich unglaublich. Ja, ihr merkt schon, ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Lob. Diese Liebe im Detail, im Spiel von Albrecht Mayer ist phänomenal. Das Orchester ist eh Weltklasse, das ist auch keine neue Erkenntnis. Ja, was will man da noch sagen? Und jetzt müssen wir das Ganze, wollen wir und dürfen wir das Ganze natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Es ist nicht nur Mozart, diese Oboe hat sich in mein Herz gespielt und wenn es irgendein klassisches Album in meiner Alben des Jahres schafft, dann dieses, deswegen gibt es ein Rent.
Ja, ich schließe mich dem an, ich vergebe natürlich auch ein Rent, das mit dem Alben des Jahres ist halt Mozart. Mhm. Das macht wieder so viel Spaß.
Ja.
Das ist halt schwierig für mich. Nein, es ist wirklich toll, es ist wirklich großartig, aber ich glaube, dass das Brahms-Album dann doch bei mir dieses Album dann noch schlägt, aber nicht, weil es besser ist, sondern weil ich Brahms lieber mag.
Völlig in Ordnung.
Ja. Und da kann nun der Albrecht Mayer und all die anderen auch nichts dafür. Nee, ist ein tolles Album, wirklich fantastisch. Also wirklich, man kann es gar nicht hoch genug loben. Wir haben also gehört, Albrecht Mayer, Vital Julian Frey und die Deutsche Kammerphilharmonie zu Bremen mit Werken für Oboe und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Und damit zu etwas komplett anderem. Mhm. Und zwar zu britischem Postpunk. Ja, Postpunk wäre auch gut, schön in Gelb. Postpunk. Heute möchte ich ein Musikgenre erfinden. Gut. Wir haben gehört Goat Girl. Goat Girl ist eine englische Post-Punk-Band aus Südlondon. Die Band ist benannt nach der Figur Goat Boy des Komikers Bill Hicks aus den 90er Jahren und wurde interessanterweise 2016 gegründet, direkt am Tag nach dem Brexit-Referendum. Ob das damit was zu tun hat, wissen wir nicht. Das Debütalbum der Band wurde dann im April 2018 veröffentlicht und hieß einfach Goat Girl. Und für die heutige Sendung haben wir das zweite Studioalbum der Band gehört. On All Fours heißt es und wurde im Januar 2021 veröffentlicht. Es wurde Anfang 2020 und die Älteren unter euch erinnern sich, das war vor der Pandemie. Es gab eine Zeit vor der Pandemie. Also es wurde Anfang 2020 in Südlondon aufgenommen in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Dan Carey, der zuletzt auch mit Black Midi zusammenarbeitete, die wir in dieser Sendung ja schon besprochen haben kürzlich.
Ja, Postpunk. Das ist ja eigentlich genau meine Hausstrecke eigentlich. Und dieses Album geht erstmal mit dem Song Pest, ja, so ein bisschen Dream-Poppig los. Und dann geht es so ein bisschen hübsch in den Indie-Pop rein. Schön ist natürlich auch so Titel wie Buddy Barber. Das gefällt mir natürlich sehr schön. Das ist dann schon sehr viel postpunkiger. Da fühlt man sich dann schon eher an die frühen 80er erinnert, vor allem durch die drolligen Synthies dann. Das sind so typische 80er-Jahres-Synthies, das macht dann schon Spaß. Ja, aber spätestens dann mit Jazz in the Supermarket, da werden dann auch die entsprechenden Gitarrensounds ausgepackt. Und da dachte ich dann das erste Mal, warte mal, ey, woher kennst du das? Das ist natürlich alles erstmal schwer beeinflusst von Cocteau Twins. Auf diesem Album wird ja auch kein Chorus benutzt, sondern ein Vibrato-Effekt, was damals vorzugsweise ein Boss VB2 war. Und der wird übrigens auch gespielt von Emily Kokal von Warpaint. Und damit sind wir beim Thema. Man fühlt sich immer so ein bisschen an Warpaint erinnert. Und da bin ich dann natürlich zunächst einmal, werde ich ja hellhörig erstmal und denke so, aha, interessant. Und die haben bei diesem Album musikalisch, was die Einflüsse angeht, auf jeden Fall eine gehörige Portion mitgeredet. Womit wir dann natürlich wieder bei den Cocteau Twins wären, weil, ne, klar, die haben ja auch auf Warpaint einen riesen Einfluss gehabt. Und auch der Bass ist dann irgendwann richtig Cocteau Twins-like. Und da würde ich sagen, also Jenny Lee Lindberg von Warpaint hätte ihre Freude an diesem Album. Und ich hatte das dann auch. Sehr schöne Melodien. Once Again könnte man fast schon als Warpaint-Cover bezeichnen. Das ist schon fast frech, finde ich. Auch diese Rhythmuswechsel, die so diese verschiedenen Parts im Song, was ja auch typisch für Warpaint ist, also dieser Disco-R&B-Breakbeat und dann wieder in diese langsamen Parts übergehen und zurück und all diese ganzen Sachen. Und auch die Gesänge erinnern ziemlich doll an Warpaint. Also wie das so zurecht arrangiert ist mit den zweistimmigen Gesängen und all diese ganzen Geschichten. Dann gibt es PTSD, da geht man zum Glück wieder so ein bisschen einen anderen Weg, da wird es dann sehr viel britischer. Aber so ganz löst man sich in diesem Album nie von den Cocteau Twins und auch nie so richtig von Warpaint. Was ich gut finde und was mir dann aufgefallen ist, auch bei Sad Cowboy, was so mit so hübschen Synthies anfängt, da sind dann auch wieder diese Gitarren- und Bass-Sounds der 80er Jahre dabei. Das ist alles ganz schön. Aber was mir gut gefallen hat, sind so diese eingestreuten Bläser. Das ist sehr eigen. Das hat mir gefallen. Das haben sie dann so für sich, so als Unique Feature. Das hat mir sehr gefallen. Da dachte ich so, ja, okay, das kann man so machen. Da ist wenigstens so ein Ding, was die machen und sonst niemand. Ja, und der Gesang ist dann wieder nah an Warpaint. Und das ist dann irgendwie nicht so richtig kreativ, dachte ich dann so. Weil auch Schlagzeug, Bass und Gitarre sind sehr Warpaint-ish. So, einzig die Bläser reißen es dann immer wieder raus, bei dem Song The Crack zum Beispiel. Amen hat mir dann wieder ganz gut gefallen, weil es wieder so ein bisschen eigener war. Insgesamt fand ich das gut oder okay, aber es ist mir nicht ganz einzigartig genug. Das ist ein nettes Album, bei dem ich bisweilen über den gar zu sehr an Warpaint angelehnten Sound so ein bisschen... ja, mich gewundert habe und zum Teil auch ein bisschen verstimmt war, vielleicht.
Das ist natürlich auch gefährlich. Wir heben Warpaint so sehr auf einen Thron, da darf niemand mit drauf. So.
Ja, schon, aber das ist ja teilweise, sind das ja Cover, nicht Cover, aber also das könnte ja auch vom Album von Warpaint sein.
Müsst du nochmal recherchieren, ob es da ein paar Songwriter gibt, die in beiden ihre Finger hatten, aber
nee,
ich glaube nicht, ihre vielleicht ist es einfach nur... Ja, vielleicht war es eine große Hommage.
Kann sein.
Ich kann mich an vielen Punkten nur anschließen. Ich habe ja auch viel Warpaint gehört, da ich das aber sehr gerne höre. Gefiel mir das einfach gut, denn für meinen Geschmack war da doch genug Eigenes drin, seien es die Bläser, seien es dieses schöne, ruhige Schlagzeug, das eigentlich durchgängig so eine ziemliche entspannte Atmosphäre geschaffen hat, selbst bei den tanzbareren Songs. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, aber es bietet genauso wie bei Stella Moscava.
Ja, das war. Das stimmt schon. Vielleicht habe ich es einfach nur genossen, mehr vom selben. Keine Ahnung. Manchmal funktioniert auch das auf den ersten Hör, hätte ich beinahe gesagt. Aber das stimmt auch. Auf den ersten Hör fand ich es gar nicht so auffällig. Es kann nämlich durchaus auch ein bisschen, also nicht alle Songs, aber zumindest die erste Hälfte des Albums kann durchaus auch ein bisschen im Hintergrund verschwinden und einfach mal so unterhalten. Aber wenn man näher hinhört, werden sowohl die Texte als auch die Arrangements, diese präzise gesetzten Synthes, die haben mir gut gefallen, und die insgesamt eher luftige Produktion treten hervor, spielen ihre Qualitäten aus. Das hat mir gefallen, nicht nur, aber auch wegen der Nähe zu Warpaint. Hier läuft einfach eine Menge richtig. Diese vier jungen Britinnen schaffen eingängige Songs mit coolen Sounds, coolen Beats, wenngleich sie auch tatsächlich oft klingen wie Warpaint. Sie haben was zu sagen, ohne es jemandem unter die Nase zu reiben. Und insgesamt fand ich, sie klingen wie eine sehr moderne Mischung aus den letzten 3 bis 4 Musikjahrzehnten, sodass irgendwie, glaube ich, mein Eindruck war, da ist für alle, zumindest alle unter 50 oder unter 60, etwas dabei, an das man irgendwie emotional anknüpfen kann. Seien es die Synthes, seien es die Art, wie die Gitarren miteinander, die Gitarre und der Bass miteinander spielen, sei es der Gesang. Also irgendwie, das hat so eine moderne Art von Zeitlosigkeit. Eine bessere Beschreibung habe ich gar nicht. Aber es war vielseitig genug, dass man nicht auf Postpunk oder britischen Postpunk eingeschossen sein muss, um sich da wiederzufinden. Und du hattest schon Sad Cowboy angesprochen. Ich finde, das ist ein besonders schönes Beispiel dieser Vielseitigkeit. Also verschiedene Rhythmen, die Synthes, das hat alles gut funktioniert, die Bläser. Also wenn man nur einen Song hören möchte, um sich mal zu orientieren in diesem Album, ist Sad Cowboy durchaus ein Reinhören wert. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Bewertung. Ich kann mir schon fast denken, was dabei rauskommt.
Ja, also ich finde, das ist ein okayes Album. So. Da gibt es jetzt gar nicht so viel zu meckern, außer dass ich es nicht so sonderlich kreativ finde. Also nicht kreativ genug, als dass ich dafür ein Rent geben wollen würde. Dafür ist es mir nicht einzigartig genug. Ja, also für ein Läuft reicht es natürlich schon. Das ist doch klar. Also es ist ja wirklich ein schönes Album. Ich finde jetzt die Produktion gar nicht so toll. Die ist okay. Das alles an diesem Album ist eigentlich ziemlich okay. Aber was aber besser ist als bei Warpaint, sind die Texte. Da gehört allerdings auch nicht viel zu, muss man ehrlich sagen. Also das ist schwierig bei Warpaint. Das mit den Texten, das ist deren einziger Schwachpunkt eigentlich. So, das ist hier besser. Aber ja, also ich, lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein läuftiges Läuft.
Sehr gut. Anders läuft, kann ich mich anschließen, auch wenn es bei mir ein wenig schnelleres läuft wird. Auch für mich kein Album des Jahres, aber ein sehr gutes, hörenswertes Album mit interessanten, wenn auch nicht ganz originellen Ideen. Wir haben gehört On All Fours von der Band Goat Girl und es gab ein Läuftiges Läuft von Herrn Martinsen und ein etwas schnelleres Läuft von mir. Wir wenden uns für unser letztes Segment Verkostet und heute damit einem Whisky zu. Wir sind ein letztes Mal bei Glen Scotia. Glen Scotia ist eine Whiskybrennerei in der Ortschaft und eigenständigen Whiskyregion Campbelltown auf der Halbinsel Kintyre. Die Brennerei gibt es seit 1832 und falls ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt, hört mal unsere letzten zwei Folgen unter feuilletöne.de. Da haben wir schon mal über Glen Scotia gesprochen und auch schon zwei andere Whiskys aus dieser Brennerei verkostet. Wir haben heute einen Whisky dabei namens Victoriana. Der wird ist in Fassstärke, wird in Bourbonfässern gereift. Er hat eine Fassstärke, also 54,2 Volumenprozente. Und er ist wieder gefärbt, aber immerhin nicht kühl gefiltert. So, 50% der Punkte haben sie abgeräumt.
Ja, und so richtig doll gefärbt ist das nicht, ne? Also.
Das stimmt, ja. Also, fällt gar nicht so sehr auf. Naja. Was wir eigentlich sagen wollen, ist wunderbare Lennart-Farbe.
Ja, wundervoll. Also, ja. Da war sie wieder, Crème Brûlée, ne?
Ja, die habe ich letztes Mal schon so genossen. Sehr schön. Ja, wie so leicht angekokelte Crème Brûlée, sehr schön.
Da ist schon wieder Rauch drin, Frau Eichler, hören Sie doch auf.
Ich bin noch unentschlossen. Es hat was holzig-eichiges, also ja, es kommt, ja, glaube ich, von den Fässern, ne? Also rauchig.
Das muss doch irgendwie rauszufinden sein, ob da Rauch drin ist. Das gibt es doch gar nicht. Was ist denn das alles? Das kann doch alles nicht so schwer sein.
Also bei Hotte hieß es ja, dass das Finish in stark ausgebrannten Eichenfässern stattgefunden hat. Wenn Sie das schon so betonen, vielleicht ist da noch einiges an Raucharoma dazu.
So.
Ja, na gut. Ja, ein bisschen Rauch ist ja schon. Aber es ist nicht dieser Lederschinkenrauch. Also wieder, ne?
Die reden hier von Smoky Aftertaste auf der Homepage.
Vielleicht ist es ja auch Smoky Foretaste.
Tja, also hier steht nichts davon. Tja, vielleicht ist das dann auch doch nur das Fass. Wer weiß.
Also was mich wundert ist, oder was heißt wundert, aber es sind, mein Eindruck ist, es ist weniger komplex als der von letzter Woche. Aber diese Crème Brûlée und Karamellhoniggedöns, ach, das ist schon, hat wieder was.
Da ist aber auch ein bisschen New Make drin, ne? Also der ist jung.
Gut, das wird gut zusammenpassen mit der nicht so komplexen, nicht so hohen Komplexität.
Unheimlich süße Fruchtnote, ne?
Da bin ich sehr gespannt, ob die sich hält auf der Zunge.
Meine Güte. Ich will Alkohol nur 54,2. Ja, also der ist schon schick in der Nase so, ne?
Ja, durchaus.
Bisschen würzig auch. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja, sehr gerne.
Ja, dann Slanchewa.
Slanchewa. Also, sehr viel süßer im Geschmack. Auch fruchtiger süß. Nicht mehr so sehr Crème Brûlée auch noch, aber eher fruchtig süß.
Stimmt. Ja, sehr fruchtig, ne? Der hat was Bitterlemmiges, ne?
Stimmt, ja, dieses leicht Bittere.
Und Bitterlemmen.
Das ist wie von so frischen, weiß ich nicht. Ich wollte sagen Himbeeren, aber Himbeeren sind noch um einiges süßer. Mehr so, weiß ich nicht, nicht so ganz reife Kirschen oder so. Also diese Art von Bitterkeit kommt da rein.
Ein bisschen Honig.
Auch nicht allzu lange im Abgang. Also es bleibt zwar süß, wird noch ein bisschen wieder puddingig oder schokoladig, so in die Richtung. Die Frucht ebbt so ein bisschen ab mit der Zeit, aber Tja, aber auch nicht so viele Aromen, ne? Also ist wahrscheinlich wirklich noch recht jung.
Oh.
Da kommt nicht so viel. Aber für 60 Euro? Gut, Fassstärke, aber
Wenn man ein bisschen Wasser reintut, dann wird er vanilliger in der Nase.
Oh, okay. Sehr schön.
Dann wird er auch vanilliger im Mund, auf der Zunge. Und nicht mehr ganz so bitter. Interessant. Sehr interessant. Nachklang ist trotzdem nicht so lang, ne?
Nee, ist wirklich nicht lang.
Können natürlich auch schwächere Fässer sein. Dadurch kann die Bitterkeit natürlich auch noch kommen. Die jetzt im Nachklang auch wieder so ein bisschen mehr da ist. Kommt jetzt wieder so ein bisschen durch. Ja. Ja, so okay, ne? Wie teuer war der?
60 Euro.
60 Euro.
Das wäre mir ein bisschen viel. Also, oder anders. Für die 60 Euro bekommt man mehr.
Ja. Vor allem auch nicht gefärbt und so. Ah, so kurz ist der Nachklang gar nicht. Jetzt kommt noch ein bisschen Frucht. Ja. Ey, ist halt ein bisschen jung, ne?
Ja, das merkt man ihm an.
Und mit 60 Euro ist er halt auch kein All-Day-Drum. Ja, gefärbt und dann 60 Euro. Also so sehr ich den 15-Jährigen mochte, ich würde dem jetzt mal auch wegen der Tatsache, aufgrund der Tatsache, dass man das New Make noch riecht. Insgesamt ist das eine runde Sache, aber ich glaube, 3 Punkte sind okay für den.
Ja, da schließe ich mich unumwunden an. Der Viktorianer von Glen Scotia hat bekommen 3 Punkte von der Martinsen und 3 Punkte von mir.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Musik und nee, kein Malt.
Richtig. Wir hören nächste Woche wieder 3 Alben. Einmal Giancarlo Edda mit Departure Tapes. Dann Hiatus Coyote, der beste Bandname, den jemals jemand erfunden hat. Mit dem Album Mood Valiant. Und Darkseid mit Spiral. Und dann wenden wir uns nicht mehr dem Whisky zu, sondern vorerst ein paar Weinen. Ja, ja. Da seid gespannt, was dabei rauskommt und wie wenig Ahnung wir davon haben. Ah nee, einer von uns hat davon Ahnung, die andere nicht. Mehr dazu nächste Woche.
Ja, und wir werden beweisen, dass Wein erstmal natürlich wesentlich günstiger ist als Whisky. Also gute Weine sind nicht so teuer wie gute Whiskys. Im Schnitt und natürlich auch beim Wein, wenn es richtig große Weine sind, dann sind die teilweise auch teurer als Whisky. Aber es wird eine sehr interessante Reise in eine Welt, die wir hier in dieser Sendung noch gar nicht besprochen haben, die aber sehr, sehr interessant ist und sehr umfangreich auch ist. Und es macht Spaß und es macht Freude, sich dieser Welt hinzugeben sozusagen und sich mal ein bisschen außerhalb des Whiskys mit Getränken, mit Premium-Getränken zu beschäftigen. Das werden wir jetzt mal demnächst ein bisschen tun. Bleibt uns wie immer an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.